Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Donnerstag, den 6. Oktober. Das sind unsere heutigen Themen. GTA, Call of Duty oder Fortnite, ein neues Jugendmedienschutzgesetz soll den Zugang zu Games und zu Pornografie einer Alterskontrolle unterwerfen.
Man muss wissen, dass es vorher überhaupt keine Regulierungen auf Nationalebene gab.
Doch es regt sich bereits Widerstand. Online-AktivistInnen fürchten Netzsperren. Und Ende Oktober jährt sich der Beginn der faschistischen Diktatur in Italien zum 100. Mal mit dem sogenannten Marsch auf Rom von Benito Mussolini. Im Zeitsprung werfen wir einen Blick zurück.
Letztlich war die Vorstellung eines Marsches auf Rom ein Bluff, ein politischer Bluff. Denn der Marsch auf Rom hat erst hinterher stattgefunden, nachdem Benito Mussolini vom König zum Ministerpräsidenten ernannt worden ist. Erst dann gab es einen Triumphmarsch durch Rom, während der militärische Angriff auf Rom so gar nicht stattgefunden hat.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Die Veloverbindung zwischen Bahnhof und Marzili soll sicherer werden. Auf der Sulgeneckstraße, also von der Kleinen Schanze bis zur US-Botschaft, wird eine Velospur eingerichtet. Das schreibt der Gemeinderat in einer Medienmitteilung. Zusätzlich werden in der Bundesgasse Fahrräder und Busse eine Fahrspur für sich alleine beanspruchen können. Das bedeutet, dass für Autos auf dieser Strecke künftig nur noch eine Spur zur Verfügung stehen wird. Die Bauarbeiten sollen bereits Anfang November abgeschlossen sein. Ab morgen Freitag können im Kanton Bern Termine für Auffrischungsimpfungen gebucht werden. Das schreibt die Gesundheitsdirektion in einer Medienmitteilung. Als erstes sollen besonders vulnerable Personen einen Termin erhalten können, also Menschen mit einer Vorerkrankung und Seniorinnen und Senioren sowie das Gesundheitspersonal. Ungefähr ab Mitte November werde der Kanton auch alle anderen Personen zur Impfung zulassen. Die Impfung ist kostenlos und kann erneut über das WACMI-Portal gebucht werden. Das Kandidatenfeld für den Sitz des abtretenden Bundesrates Ueli Maurer schrumpft weiter. Die Zürcher Regierungsrätin Nathalie Rickli gab gestern bekannt, dass sie sich nicht für die Wahl zur Verfügung stellen werde. In der Pole Position seien somit der ehemalige SVP-Präsident Albert Rösti und der Berner Ständerat Werner Salzmann, analysiert die Zeitung Der Bund. Die Ersatzwahlen für den Bundesratssitz finden am 7. Dezember statt. In der Nacht auf heute sind bei der Überfahrt von der Türkei nach Griechenland mindestens 18 MigrantInnen ertrunken, 20 weitere gelten noch als vermisst. Vielerorts in der Ägäis herrschen für die Jahreszeit typische starke Winde und Wellengang, schreibt SRF News. Zum Zeitpunkt des Unglücks seien in der Region Windgeschwindigkeiten von bis zu 102 km pro Stunde gemessen worden. Dies sei wohl auch der Grund, dass ein weiteres Schiff kenterte in der Nähe des Peloponnes. Dort konnten Rettungskräfte 95 Menschen retten, 2 wurden tot geborgen. In Thailand seien bei einem Angriff auf einen Kindergarten mindestens 31 Menschen getötet worden. Ein mit Messer und Schusswaffen bewaffneter ehemaliger Polizist habe einen Kindergarten gestürmt, schreibt die deutsche Zeitung Die Zeit. Anschließend habe er seine Familie und sich selbst getötet. Über das Motiv des Täters ist noch nichts bekannt. Und noch zum Wetter. Morgen Freitag gibt es erst noch einige Hochnebelfelder. Diese verziehen sich jedoch im Verlauf des Morgens. Dann erwartet uns ein sonniger Tag. Das Thermometer zeigt bis zu 19 Grad. Samstag und Sonntag werden unbeständig. Viele Wolken, womöglich auch einige Regentropfen. Bei Tageshöchstwerten von noch rund 16 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Ballergames oder Pornos. Bis anhin sind Videospiele und Filme in der Schweiz frei zugänglich, auch für Minderjährige und auch dann, wenn die Inhalte die Entwicklung von jungen Menschen gefährden könnten. Das soll sich nun ändern, entschied das Parlament letzte Woche. Es verabschiedete ein Bundesgesetz über den Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospiele. Nadine Aebischer ist Mitglied der Geschäftsleitung der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände SAIF. Ich habe sie gefragt, inwiefern das neue Gesetz Lücken schließen werde.
Die Lage für Regulierungen im Bereich Videospiele und Filme ist hochkomplex. Ein paar Kompetenzen sind auf Bundesebene für die TV zum Beispiel und sonst für Kino, Filme und Videospiele ist es auf Kantonebene. Und mit diesem Gesetz haben wir endlich eine einheitliche Regulierung für Abruf- und Plattformdienste in der Schweiz.
Neu sind nun alle Kinos, Detailhändler wie Exlibris oder Plattformen wie YouTube zu Alterskennzeichnungen und Kontrollen verpflichtet. Das bedeutet, ein Ego-Shooter-Spiel wie Counter-Strike könnte bald nur noch an über 16-Jährige verkauft werden. Im neuen Jugendschutzgesetz ist auch die Förderung der Medienkompetenz verankert. Ein richtiger und wichtiger Schritt, so Nadine Aebischer von der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände SAIF.
Wir sind stark der Meinung, dass Verbote und Kriminalisierung überhaupt nicht längerfristig konstruktiv sind. Durch Förderung der Medienkompetenzen von Kindern und Jugendlichen kann man sie befähigen, mit Videospielen und Filmen kritisch umzugehen. Und so kann man wirklich eine nachhaltige und wirksame Jugendmedienschutz sichern.
Dank des neuen Gesetzes kann der Bund nun aktiv Medienkompetenzen fördern, beispielsweise indem er entsprechende Sensibilisierungsprojekte finanziell unterstützt. Kinder und Jugendliche sollen befähigt werden, sich kritisch mit Filmen und Videospielen auseinanderzusetzen. Und auch die Erziehungsberechtigten sollen ihre Verantwortung besser wahrnehmen.
Man muss ja die Kinder und die Eltern bilden können. Die Eltern müssen ja auch die Kinder begleiten können und das macht man durch eine geeignete Information und Sensibilisierung.
Wer darf welche Filme schauen und wer darf welche Games kaufen? Über die konkreten Regelungen wird die Verwaltung entscheiden mit Einbezug von ExpertInnen.
Hier mit diesem Gesetz hat man eine Co-Regulierung, das heißt in einer Zusammenarbeit zwischen dem Staat, ExpertInnen von Jugendschutzbereich und auch BranchenakteurInnen werden sie sich einigen können und die besten Regulierungen für Jugendliche erreichen.
Das neue Gesetz für Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospielen erfährt bereits Gegenwind. Die Piratenpartei fürchtet einen Ausweiszwang im Internet. Sie schreibt, dass das Parlament unter dem Deckmantel des Jugendschutzes in die Grundrechte eingreife. In einer Medienmitteilung kündigten die PiratInnen deswegen an, das Referendum zu ergreifen. Für Nadine Aebischer malen die Befürchtungen der Piratenpartei jedoch den Teufel an die Wand.
Es ist noch nicht ganz klar, wie zum Beispiel die Altersverifikation umgesetzt wird. Und wir finden, dass aufgrund von Spekulationen, die bis zum Netzsperren reichen, muss man nicht unbedingt ein Referendum ergreifen.
Für eine Stellungnahme war die Piratenpartei trotz mehrmaliger Nachfrage nicht erreichbar. Die Referendumsfrist zum Jugendmedienschutz läuft bis Anfang Januar. Falls die Piratenpartei das Gesetz tatsächlich vors Volk bringen will, muss sie bis dahin 50.000 Unterschriften gesammelt haben.
Rabe Info.
Manche Videogames sind auch bekannt für ihren Soundtrack. Ein Game, das wohl bald der Alterskontrolle unterliegt, heißt Grand Theft Auto oder kurz GTA und erfreut unter anderem mit diesem Track hier. Das ist Eddie Money mit Two Tickets to Paradise.
Wait.
Radl Info. Zeitsprung.
Ende Oktober jährt sich der Marsch auf Rom zum 100. Mal. Er markiert den Beginn der faschistischen Diktatur in Italien unter Benito Mussolini. In unserer Rubrik Zeitsprung werfen wir heute einen Blick zurück auf den Marsch auf Rom. Und wir schauen, welche Verbindungen es gibt zum aktuellen Wahlsieg der Postfaschistinnen in Italien. Wilmar Rall sprach mit Lutz Klinkhammer. Er ist Historiker und lebt seit vielen Jahren in Rom. Klinkhammer arbeitet am Deutschen Historischen Institut als Referent für Zeitgeschichte.
Lutz Klinkhammer, oft wird dieser Marsch auf Rom ja als breite Revolution der Massen dargestellt, die bereit waren, aus ganz Italien zu kommen und die liberale Regierung in Rom zu stürzen. Was geschah denn tatsächlich an diesen Tagen Ende Oktober 1922?
Ja, der Marsch auf Rom war im Grunde genommen ein Bluff, ein politischer Bluff. Denn der Marsch auf Rom hat erst hinterher stattgefunden, nachdem Benito Mussolini vom König zum Ministerpräsidenten ernannt worden ist. Erst dann gab es einen Triumphmarsch durch Rom, während der militärische Angriff auf Rom so gar nicht stattgefunden hat. Hinterher wurde das als große Revolution der faschistischen Schwarzhemden gefeiert und auch mythisiert. Und diese Machtübertragung an Mussolini, die dann nach einigen Jahren erst in eine offene faschistische Diktatur umschlug, wurde als revolutionärer Akt gefeiert.
Dieses faschistische Regime war ein totalitärer Staat mit Einparteiensystem. Mussolini unterdrückte sämtliche Opposition, vor allem SozialistInnen, KommunistInnen waren massive Repressionen ausgesetzt. Wie brutal war das Regime Mussolini?
Man muss vielleicht sagen, dass die Brutalität jetzt nicht unbedingt ein Anzeichen für das Totalitäre des Regimes ist. Ich würde sogar sagen, je weniger brutal das Regime, umso stärker kann es einschneidende Wirkungen haben. Also bei George Orwell braucht man auch nicht unbedingt die physische Gewalt, um ein totalitäres Regime darzustellen. Also das war für ihn eine Form der Herrschaftsausübung, die bewusst repressiv war und gleichzeitig aber auch vielen die Gelegenheit gab, mitzumachen, Positionen zu übernehmen, Geld zu verdienen und von dem Regime auch zu profitieren. Gerade durch die extreme Massenmobilisierung und durch den großen Parteiapparat.
Benito Mussolini war ja Vorbild aller faschistischen Bewegungen, die danach folgten in Europa. Er war auch das Vorbild von Adolf Hitler. Deutschland gilt ja als quasi Vorzeigeland bezüglich der Aufarbeitung des Faschismus, der Geschichte, ganzen Ereignisse im Zweiten Weltkrieg, die Jüdinnenvernichtung. In Italien gibt es nach wie vor Denkmäler im ganzen Land, die an Mussolini und seine Diktatur erinnern. Seine AnhängerInnen gedenken ihm alljährlich in seiner Geburtsstadt. Wie verläuft denn die Aufarbeitung der faschistischen Diktatur in Italien?
Anders. Anders, aber deswegen kann man nicht sagen, dass sie nicht stattgefunden hätte. In Deutschland waren die Siegermächte erstmal dafür verantwortlich, dass sich die deutsche Bevölkerung mit den Verbrechen des Nationalsozialismus beschäftigen musste. Sicherlich mit der Berliner Republik, nach dem Fall der Mauer, mit der Wiedervereinigung, hat man so diese Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus nochmal stärker in den Vordergrund gestellt und man könnte vielleicht sogar als Bestandteil der bundesrepublikanischen Staatsräson ansehen heute. In Italien gab es eine etwas umgekehrte Entwicklung. Also die antifaschistische Gesellschaft ist auf Distanz gegangen, bei aller personellen Kontinuität. Und diese Distanz hat auch bis zum Mauerfall gehalten. Danach kam ein Wiederaufbrechen alter Erinnerungen und es kam mit der Präsenz der Neofaschisten in der italienischen Politik. Und sie sind ja erstmals 1994 in eine italienische Regierung eingetreten. Mit dieser politischen Präsenz der Neofaschisten kam eine Art von Kulturkampf zwischen Antifaschisten und Neofaschisten zum Tragen, der die ganzen 90er Jahre geprägt hat. Auch wenn sich dann diese neofaschistische Partei gehäutet hat, in Alleanza Nazionale umbenannt hat und vor allem unter der Parteichef Gianfranco Fini doch einen Wandlungsprozess durchlaufen hat. Insofern kann man eigentlich von einer postfaschistischen Entwicklung sprechen, die in Italien seit 1995 in Gange ist.
Ende Oktober jährt sich nun dieser Marsch auf Rom zum 100. Mal, die faschistische Machtübernahme in Italien, ausgerechnet jetzt, kurz nach dem Wahlsieg der PostfaschistInnen. Ist das eine Ironie der Geschichte?
Das ist nur ein scheinbares Zusammentreffen, denn die Präsenz von Fratelli d'Italia in der Rechtskoalition ist ja kein Novum. Die Situation ist seit 2 Jahrzehnten so. Bei den jetzigen Wahlen hat man Salvini gewisserweise abgestraft und hat Giorgia Meloni den Vorzug gegeben. Aber es sind Umschichtungen innerhalb derselben rechtskonservativen Koalition, die im Unterschied zu 2018 jetzt die Regierungsbildung übernehmen wird. Und das liegt nicht nur am italienischen Wahlrecht, sondern es liegt auch an der Schwäche des Mitte-Links-Lagers, die es nicht geschafft haben, der Rechtskoalition eine analoge Linkskoalition gegenüberzustellen. Und das ist beim Mehrheitswahlrecht ist das fatal. Insofern war das Wahlergebnis weitgehend vorhersehbar.
Lutz Klinkhammer ist Historiker und lebt seit vielen Jahren in Rom. Er arbeitet am Deutschen Historischen Institut als Referent für Zeitgeschichte. Vertiefte Ausführungen von Lutz Klinkhammer zur faschistischen Diktatur in Italien, zur Aufarbeitung und deren Nachwehen gibt's auf rabe.ch/info.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info vom Donnerstag, den 6. Oktober. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Dann besuchen wir gemeinsam das Dead End. Beigetragen zu dieser Sendung hat Wilma Rall und am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Schön, dass ihr dabei gewesen. Macht's gut. Tschüss zusammen.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.